Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf Gottes Wort hören in der Predigt aus 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Wir sind hier in einer Reihe durch den 2. Petrusbrief und ich lese uns aber, damit wir den Zusammenhang mitbekommen, bereits ab Vers 16. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Jetzt der Abschnitt für die Predigt. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, stell dir vor, du würdest Folgendes in der Zeitung lesen. In der vergangenen Woche hat sich in Gießen der Schneewittchen-Fanclub gegründet. 21 Menschen waren bei der Gründungsveranstaltung dabei und von nun an treffen sich die Mitglieder dieses Fanclubs jeden Mittwochabend, um gemeinsam einen Abschnitt aus dem Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen zu lesen. Anschließend tauschen sie sich darüber aus, was sie aus diesem Märchen für ihr Leben lernen können und welche Bedeutung dieses Märchen für die großen Fragen ihres Lebens hat. Außerdem werden Lieder gesungen über die Schönheit von Schneewittchen und den Mut der sieben Zwerge. Interessenten sind herzlich eingeladen, jede Woche mittwochs um 20 Uhr zu den Treffen dazu zu kommen. Ende des Artikels. Ich vermute, dass wenn du so einen Artikel lesen würdest, du dir genau zwei Fragen stellen würdest. Erstens, sind diese Leute noch ganz gesund? Und zweitens, oder ist das vielleicht ein Aprilscherz? Ich bezweifle sehr stark, dass es so etwas gibt oder auch jemals gab. Aber weißt du was? Ich glaube, genau so wirken wir Christen auf viele Menschen in unserer Gesellschaft. Wir treffen uns, um uns im Kern mit einem Buch zu beschäftigen, was 2000 Jahre oder älter ist. Wir hören aus diesem Buch, wir sprechen über dieses Buch, wir singen aus diesem Buch. Und das, obwohl die meisten Menschen in unserer Gesellschaft davon ausgehen, dass vieles in diesem Buch nicht wesentlich glaubwürdiger ist als das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum verbannen so viele Menschen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft dieses Buch hier in das Reich der Märchen? Ja, über tausend Jahre, war es hier im Westen unumstritten, dass dieses Buch, womit wir uns beschäftigen, die Bibel, dass es mehr ist als einfach nur ein normales Buch. Man war davon überzeugt, dieses Buch hier ist tatsächlich das Wort Gottes. Natürlich waren sich die Menschen nicht immer einig, wie man dieses Buch jetzt genau verstehen soll. Man hat sich darüber gestritten, man hat darüber debattiert, man hat sich sogar darüber gespalten. Die Reformation ist das bekannteste Beispiel. Aber im Grunde waren sich über das gesamte Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit die Menschen darüber einig, dieses Buch ist Gottes Wort und es ist deswegen wahr und kein Märchenbuch. Aber ungefähr vor 300 Jahren hat es angefangen, sich zu ändern. Man hat angefangen, die Bibel an sich zu hinterfragen. Man hat gesagt, ja, immerhin ist die Bibel ja von Menschen geschrieben. Und manches da drin, ganz ehrlich, wird doch irgendwie unglaubwürdig, oder? Dass Menschen nicht auferstehen können zum Beispiel, das weiß doch jedes Kind. Und so hat man immer mehr Inhalte der Bibel hinterfragt. Ja, vor allem die Dinge, die irgendwie übernatürlich sind. Die Schöpfung in 6 Tagen, die sprechende Schlange, Eine Sintflut, die wirklich über die ganze Erde geht. Die Teilung des Roten Meers. Die Wunder von Elia und Elisa. Die Prophezeiungen im Alten Testament, die schon über die Zeit des Neuen Testaments und darüber hinaus sprechen. Die Jungfrauengeburt von Jesus. Seine Wunder, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und so weiter. Und seitdem sind ungefähr 300 Jahre ins Land gegangen und mittlerweile sind die meisten Kirchen in unserem Land leer. Warum ist es eigentlich so? Ich glaube, es gibt dafür mehrere Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass man angefangen hat zu bezweifeln, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn die Bibel nämlich nicht mehr ist als ein normales Buch, wenn die Geschichten hier drin nicht wesentlich glaubwürdiger sind als die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen, warum genau soll ich dann eigentlich sonntagmorgens früh aufstehen, mich in eine Kirche setzen und auf ein Märchenbuch hören und dann sogar noch singen, großer Gott, wir loben dich. Von einem Gott, von dem man entweder ausgeht, ihn gibt es nicht, und wenn es ihn gibt, dass er nicht groß ist. Als ich vor einigen Jahren Student war, hier an der Uni in Gießen, da gab es an der Uni so eine Studentenzeitung und einmal gab es einen sehr interessanten Artikel. Er war geschrieben von einer Theologieprofessorin und die Theologieprofessorin hatte diesem Artikel versucht zu begründen, warum es sich lohnt, an der Uni Theologie zu studieren und warum es überhaupt so etwas gibt wie eine theologische Fakultät an der Universität. Ja, die Frage, die sie versucht hat zu beantworten, ist, warum wird ein ganzer Fachbereich an der Uni mit mehreren Professuren dem Studium von einem einzigen Buch gewidmet? Ja, wenn wir doch mittlerweile wissen, dass vieles in diesem Buch nicht stimmt. Ich habe diesen Artikel gelesen, weil ich die Frage interessant fand. Und vieles, was sie geschrieben hat, war nicht besonders überzeugend. Aber ihr wichtigstes Argument, das war, wir machen das mit der Theologie und den vielen Professuren, weil dieses Buch, die Bibel, unsere Kultur über viele Jahrzehnte so maßgeblich geprägt hat. Und das stimmt. Aber in diesem Artikel konnte die Professorin kein einziges Argument nennen, wie oder warum dieses Buch auch heute noch von Bedeutung ist. Und deswegen ist es kein Wunder, dass viele Menschen den Kirchen den Rücken kehren. Dorthin zu gehen, ist nämlich mittlerweile für große Teile unserer Gesellschaft so absurd, wie dem Schneewittchen-Fanclub beizutreten. Und jetzt stehe ich heute Morgen hier und erzähle euch etwas aus diesem Buch. Und genauso habe ich es letzten Sonntag gemacht und genauso viele Sonntage vorher. Ich habe sogar meinen alten Beruf dafür aufgegeben, um das zu machen. Und ihr investiert einen großen Teil eures Lebens da rein, euch das anzuhören, opfert dafür Zeit und Geld und Ressourcen eures Lebens für einen Märchen-Fanclub? Nein. Aber warum nicht? Weil dieses Buch kein Märchenbuch ist. Es ist zwar auch Menschenwort, ja, aber es ist vor allem Gottes Wort an uns. Und warum der Glaube an die Bibel als Gottes Wort eben kein Aberglaube ist, sondern absolute Wahrheit. Damit wollen wir uns heute in dieser Predigt beschäftigen. Mein Thema lautet ganz einfach heute, ganz grundlegend, die Bibel ist Gottes Wort. Wir wollen uns drei Gründe dafür anschauen. Erstens, denn Gott hat sich die Bibel ausgedacht. Zweitens, denn Gottes Geist hat die Bibel ausgehaucht. Und drittens, denn Gottes Diener haben die Bibel ausgesprochen. Die Bibel ist Gottes Wort, denn Gott hat sich die Bibel ausgedacht. Gottes Geist hat die Bibel ausgehaucht und Gottes Diener haben die Bibel ausgesprochen. Ich habe eben schon gesagt, vor ungefähr 300 Jahren mit der Aufklärung hat man hier im Westen systematisch angefangen, die Wahrheit der Bibel zu hinterfragen. Aber es ist nicht so, dass es das vorher nie gab. Ja, schon Petrus war damit konfrontiert, in der allerersten Generation der Gemeinde. Wir haben das letzten Sonntag in der Predigt gesehen, in Vers 16 muss Petrus deutlich sagen, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Und Petrus argumentiert dann mit diesem Erlebnis auf dem Berg, als Jesus verklärt wurde, als er Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hat. Und Petrus sagt, da habe ich die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Da habe ich Gottes Stimme aus dem Himmel gehört. Petrus weiß auch, all die anderen Leute, die Leute, an die er schreibt, die haben Jesus nicht gesehen. Die haben nicht so ein Erlebnis. Er sagt, sie haben die Bibel. Ihr habt die Bibel. Und in der Bibel spricht Gott zu seinen Kindern. Und in diesen Versen heute, es sind nur zwei Verse, erklärt uns Petrus, warum wir der Bibel vertrauen können. Warum die Bibel eben nicht nur Menschenwort, sondern warum die Bibel vor allem Gottes Wort ist. Und als ersten Grund nennt er den Ursprung der Bibel. Mein erster Punkt, die Bibel ist Gottes Wort, denn Gott hat sie sich ausgedacht. Vers 20. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Aber wenn wir diesen Vers zum ersten Mal lesen, dann sind nicht gleich alle Begriffe klar. Ja, was bedeutet Weissagung? Was bedeutet eigenmächtige Deutung? Weissagung der Schrift oder Weissagung einfach ist das gleiche Wort wie das Wort Prophetie. Im Griechischen steht hier im Prinzip Prophetie. Petrus spricht hier also ganz besonders über die Tatsache, dass Gottes Wort verbindliche Dinge über die Zukunft sagt, verlässliche Prophetie. Ja, denn es war damals so in den Gemeinden, die Irrlehrer haben vor allem den prophetischen Charakter der Bibel bezweifelt. Vor allem, wenn die Bibel darüber spricht, dass Jesus irgendwann in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, das haben sie angezweifelt. Und dagegen stellt Petrus die Wahrheit der Weissagungen oder eben Prophezeiungen der Schrift. Und er sagt, dass diese Weissagungen oder Prophezeiungen nicht von eigenmächtiger Deutung sind. Und was heißt das denn? Und wenn wir das Wort Prophezeiung hören, dann denken wir sofort an etwas, was in der Zukunft liegt und was eben prophezeit, also vorausgesagt wurde. Und das stimmt. Dinge über die Zukunft zu sagen in Gottes Auftrag, das war ein ganz wichtiger Auftrag oder eine ganz wichtige Aufgabe der Propheten. Das war nicht die einzige Aufgabe der Propheten. Sondern eine andere wichtige Aufgabe der Propheten war es, die aktuellen Ereignisse, die stattgefunden haben, als so ein Prophet gelebt hat, zu deuten oder aus Gottes Perspektive zu bewerten. Ja, zum Beispiel, ist die Herrschaft von König XY, der gerade an der Macht ist, das eigentlich eine gute Herrschaft, die Gott gefällt? Oder ist das eine Herrschaft, die Gott nicht gefällt? Vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört. Die Juden haben die Bücher des Alten Testaments anders sortiert, als wir das gemacht haben. Und eine interessante Tatsache ist, dass sie nicht nur die Bücher als Propheten bezeichnet haben, die wir so als Propheten bezeichnen, also Jesaja, Jeremia, Hesekiel, sondern auch einige der Bücher, die wir heute Geschichtsbücher nennen. Also auch Josua, Richter und die Königebücher zum Beispiel waren im jüdischen Kanon prophetische Bücher. Warum prophetische Bücher? Das sind doch eigentlich Bücher, da werden Geschichten erzählt. Schöne Geschichten, nicht so schöne Geschichten, aber eigentlich wenig Prophezeiungen. Aber sie werden deswegen prophetische Bücher genannt, weil darin die Geschichte nicht einfach nur erzählt wird, sondern sie wird aus Gottes Perspektive gedeutet. Ein ganz, ganz bekanntes Beispiel finden wir im Richterbuch. Da werden die Geschichten der Richter erzählt und dann gibt es immer wieder einen Satz, der kommt immer wieder. Und der lautet, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Das ist ein prophetischer Satz, der deutet die Geschichte der Richterzeit. Oder in den Königebüchern. Wenn ihr das so lest, dann kommt ein König nach dem anderen. Und meistens fangen die Berichte irgendwie so an. König XY wurde im Jahr sowieso König und er tat, was dem Herrn gefiel, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Oder eben, er tat, was dem Herrn missfiel. Ja, also noch bevor wir irgendetwas über diesen König erfahren, wie der so regiert hat, was der so gemacht hat, lesen wir, ob es ein guter oder ein nicht so guter König war. Die Regierungszeit wird gleich am Anfang aus Gottes Perspektive bewertet. Und deswegen sind auch diese Bücher prophetisch. Und wenn wir jetzt hier in 2. Petrus Kapitel 1 lesen, dass keine Prophetie von eigenmächtiger Deutung ist, dann bedeutet das, Diese ganzen Deutungen und Bewertungen, überall dort, wo die Bibel prophetisch spricht, ist es nicht etwas, was Menschen gesagt haben, sondern es ist etwas, was Gott gesagt hat. Wie Gott die Lage einschätzt. Diese ganzen Deutungen sind also nicht eigenmächtig, wie Petrus es hier sagt. Sie kommen von Gott. Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Das bedeutet, dass wir die Bibel heute haben, das war nicht die Idee von irgendeinem Menschen. Sie ist nicht Produkt des menschlichen Willens, wie Petrus hier sagt. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, sie ist Gottes Idee. Ja, die ganzen Geschichtsbücher des Alten Testaments erzählen uns eben nicht nur schöne oder weniger schöne Geschichten, sondern vor allem deuten sie für uns die Geschichte. Sie wählen aus, was sie erzählen und was auch nicht. Da gibt es Könige und Richter, die haben 20 Jahre oder mehr regiert und wir erfahren nur ein paar wenige Dinge aus ihrem Leben. Die Königebücher wollen nicht Biografie der Könige sein, sondern es geht eben darum, Gottes oder die Geschichte, die passiert ist, aus Gottes Perspektive zu bewerten, damit wir daraus lernen. Und der Punkt hier ist, was erzählt wird und vor allem, wie es erzählt wird, das ist keine menschliche Erfindung, sondern es ist Gottes Auswahl und es ist Gottes Deutung. Und Gleiches gilt natürlich auch für all das, was wir so landläufig unter Prophezeiungen verstehen. Botschaften und Visionen, die die Propheten im Alten Testament von Gott bekommen haben und die sie dann an das Volk weitergegeben haben. Oftmals mit dem Blick auf die Zukunft, das, was noch passieren wird. Und häufig wird uns nicht nur beschrieben, was sie zum Beispiel in so einer Vision gesehen haben, sondern auch, was das bedeutet. Und die Frage ist, woher kommt die Vision? Und die Antwort ist von Gott. Und die Frage ist, und wer erklärt uns die Vision? Und die Antwort ist auch Gott. Auch hier haben wir keine eigenmächtige Deutung, sondern Gottes Deutung. Wenn wir es also auf den Punkt bringen wollen, dieses Buch hat Gott sich ausgedacht. Nicht ein Mensch. Und deswegen bezeichnen wir es völlig zu Recht als Gottes Wort. Und weißt du, was ganz wichtig ist? Genau aus diesem Grund unterscheidet sich dieses Buch von allen anderen Büchern dieser Welt. Es gibt in dieser Welt viele Bücher. Gute und schlechte Bücher, stilistisch gelungene und stilistisch katastrophale Bücher. Es gibt spannende und langweilige Bücher, es gibt historische Bücher und fiktionale Bücher, was auch immer. Aber es sind alles Bücher von Menschen für Menschen. Dieses Buch hier, das ist Gottes Idee. Dieses Buch hier hat eine andere Qualität, eine ganz andere Qualität, denn Gott ist der ultimative Autor. Würde aber niemand ernsthaft bestreiten, dass die Bibel von Menschen aufgeschrieben wurde. Ich kenne niemanden, der das bestritten hat jemals. Und auch das wird schon im Alten Testament sehr deutlich. Ja, wenn wir durch die Bibel schauen, uns einfach nur mal das Inhaltsverzeichnis angucken, werden wir feststellen, viele Bücher tragen sogar den Namen von dem, der es geschrieben hat. Zum Beispiel dieser Brief hier ist der Petrusbrief, weil er von Petrus geschrieben wurde. Petrus schreibt auch in Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das sind Menschen, die geredet haben. Und die Frage ist jetzt, wie hat Gott sichergestellt, dass die Worte in diesem Buch seine Worte sind, obwohl Menschen es aufgeschrieben haben? Und an dieser Stelle kommt der Heilige Geist ins Spiel, die dritte Person von Gottes Dreieinheit. Mein zweiter Punkt, die Bibel ist Gottes Wort, denn Gottes Geist hat sie ausgehaucht. Nochmal Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ja, vom Heiligen Geist getrieben. Was heißt das? Wörtlich steht hier sogar vom Heiligen Geist getragen. Das hilft uns jetzt beim genauen Verständnis auch nicht weiter. Mehr Klarheit gibt uns eine Stelle, die wir eben gelesen haben. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es ganz einfach, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieser Vers ist so ein Stück der Schlüssel, um zu verstehen, was Petrus hier sagt. Und zwar auf zwei verschiedene Arten und Weisen, auf zwei Wegen. Erstens, Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, dass das für alle Schrift gilt. Ja, hier in 2. Petrus könnte man ja noch denken, das gilt nur für die Weissagungen und die Prophezeiungen. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt uns, das gilt für alles, für die ganze Bibel, für die ganze Schrift. Und zweitens sagt uns dieser Vers in 2. Timotheus 3 etwas mehr darüber, wie Gott sichergestellt hat, dass dieses Wort wirklich sein Wort ist, obwohl Menschen es aufgeschrieben haben. Dort steht nämlich in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich steht hier, alle Schrift ist Gott gehaucht. Deswegen habe ich diesen zweiten Punkt auch genannt. Die Bibel ist Gottes Wort, denn Gottes Geist hat sie ausgehaucht. In 2. Petrus 1 lesen wir hier, der Heilige Geist hat die Schreiber getragen. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt genauer, Gottes Geist hat das Wort ausgehaucht. Theologen haben es manchmal genannt, inspiriert. Und wenn man nur die Stelle hier in 2. Petrus hätte, dann könnte man ja denken, naja, die Menschen haben halt aufgeschrieben, was so passiert ist. Und dann hat Gott das so im Nachhinein oder vorher bewertet. Also die Deutung kommt von Gott. Aber 2. Timotheus 3 sagt uns eben, alle Schrift kommt von Gott. Der Heilige Geist hat sie den Schreibern eingehaucht. Und das bedeutet, jedes einzelne Wort in der Bibel ist Gottes Wort. Jedes einzelne Wort, was wir hier drin haben, steht an dieser Stelle, wo es steht, weil Gott es dort haben wollte. Aber welche Rolle haben denn dann die Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben? Haben sie einfach nur passiv das aufgeschrieben, was der Heilige Geist ihnen eingehaucht hat? So einfach ist es nicht. Und deswegen wollen wir uns jetzt im dritten Punkt die Frage stellen, wie es genau gelaufen ist. Mein dritter Punkt, die Bibel ist Gottes Wort, denn Gottes Diener haben sie ausgesprochen. Nochmal, Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben. Und jetzt haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die Schreiber haben nicht einfach nur wie ein Diktat die Bibel aufgeschrieben. Es gibt einige wenige Abschnitte in der Bibel, da war das so. Bei den meisten Abschnitten ist es nicht so gewesen. Und ich erinnere mich noch an mich selber. Als ich so in der Grundschule war, da haben wir gefühlt jeden Tag ein Diktat geschrieben. Und der Inhalt war mir ehrlich gesagt völlig egal. Ja, da ging es manchmal um Fritzchen und manchmal um sonst wen. Es war aber völlig egal, worum es ging. Ich habe mich einfach nur darauf konzentriert, ja, keinen Fehler zu machen. Ich war zwar der Aufschreiber von diesem Text, aber mit dem Text an sich hatte ich nichts zu tun. Das ist bei der Bibel anders. Bei der Einhauchung hat Gott den Willen der Menschen nicht ausgeschaltet, wie das so ein bisschen bei mir der Fall war, als ich Diktate aufgeschrieben habe. Es waren Menschen, die Gott sich ausgesucht hat. Wir lesen hier, heilige Menschen Gottes haben geredet. Es sind Diener Gottes, die Gott sich für diese Aufgabe ausgesucht hat. Und diese Männer, die haben wirklich aktiv und bewusst geredet bzw. geschrieben. Schreibt es Petrus hier in Vers 21. Das erklärt zum Beispiel, warum die verschiedenen Bücher der Bibel in unterschiedlichen Stilen geschrieben sind. Das geht sogar in der deutschen Übersetzung nicht verloren. Und wir stellen fest, Paulus schreibt anders als Petrus, Lukas schreibt anders als Johannes. Ja, wenn die Bibel sich selbst zitiert, dann sagt sie manchmal, das sagt Gott. Und es ist ja vollkommen richtig, denn sie ist Gottes Wort, aber es ist nicht immer so. Wir haben sogar ein Beispiel hier im 2. Petrusbrief dafür, nämlich im letzten Kapitel, in Kapitel 3. Da bezieht sich Petrus auf die Schriften von Paulus. Und er sagt, Kapitel 3, Vers 15, und seht die Langmut unseres Herrn an als eure Rettung. wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Petrus sagt, Paulus hat die Paulusbriefe geschrieben, nach der ihm gegebenen Weisheit. Er sagt, ja, es sind wirklich auch die Briefe von Paulus. Und das bedeutet, auf der einen Seite ist jedes einzelne Wort in der Bibel Gottes Wort. Es ist vom Geist Gottes ausgehaucht und es ist deswegen unumstößlich wahr. Auf der anderen Seite hat Gott sein Wort nicht gegeben, indem die Schreiber einfach nur passiv aufgeschrieben haben, ganz unbewusst und mechanisch. Nein, sie waren sehr aktiv dabei. Sie haben wirklich selber nachgedacht und Gott hat bewusst ihren Stil gebraucht. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist Lukas, der am Anfang seines Evangeliums ausführlich beschreibt, wie er erstmal recherchiert hat, bevor er angefangen hat zu schreiben. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn das Lukas-Evangelium einfach nur ein Diktat gewesen wäre. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, also wie das genau zusammenspielt, das verstehe ich nicht. Ganz Gottes Wort, Wort für Wort. Und doch sind die Menschen so aktiv dabei. Wie passt das zusammen? Wie hat das mit der Aushauchung denn genau funktioniert? Saßen die da, haben geschrieben und waren sich die ganze Zeit der Tatsache bewusst, dass Gottes Geist sie leitet? Oder war das eher unbewusst? War ihnen das im Moment klar oder nicht? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann kann ich dich beruhigen oder enttäuschen. Je nachdem. Alle Details verstehe ich nämlich auch nicht. Und da bin ich auch nicht in schlechter Gesellschaft, denn das haben schon viele Theologen in der gesamten Kirchengeschichte so bekannt, dass sie das nicht im Einzelnen verstehen, wie das abgelaufen ist. Es gibt dabei einen Aspekt, das sollten wir einfach ehrfürchtig im Glauben anerkennen, der übersteigt unseren Verstand. Aber es ist beruhigend. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir es ganz genau wissen, oder wenn es sogar für unseren Glauben nötig wäre, dass wir das ganz genau verstehen, dann hätte er es uns erklärt. Offensichtlich ist das nicht so besonders wichtig, wie das jetzt ganz genau im Einzelnen funktioniert hat. Sondern etwas anderes ist ihm viel, viel wichtiger. Nämlich, dass du dieses Wort wirklich als Gottes Wort annimmst. Und dann, wie du mit diesem Wort als Gottes Wort umgehst. Denn die Frage ist doch, was bedeutet es jetzt praktisch, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Das bedeutet, dass wenn du dieses Wort aufschlägst und darin liest, oder wenn du auf dieses Wort hörst, dann redet Gott zu dir. Heute und jetzt. Wenn du letzten Sonntag da warst, dann erinnerst du dich vielleicht daran, wir haben es ja auch eben nochmal gelesen, was Petrus in den Versen vorher schreibt. Er berichtet da von diesem Erlebnis auf dem Berg. Und unter anderem hat er Gottes Stimme aus dem Himmel gehört, wo Gott zu ihm sagt, wo Gott über Jesus sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Schon letzten Sonntag habe ich dich gefragt, geht es dir vielleicht manchmal so, dass du denkst, so ein Erlebnis hätte ich auch gerne. Sowas würde ich auch gerne mal erleben, dass Gott direkt hörbar zu mir spricht. Die Antwort ist, du kannst Gottes Wort, Gottes Stimme auch heute noch hören. Denn immer dann, wenn du in der Bibel liest, dann hörst du Gottes Stimme. Und wenn du sie wirklich laut und hörbar hören willst, dann liest die Bibel einfach laut. In einem Sinn ist die Bibel 2000 Jahre alt und älter. Gott hat sie damals eingegeben. Sie ist auch abgeschlossen, da kommt nichts mehr dazu. Aber in einem anderen Sinn ist die Bibel jeden Tag neu. Denn jeden Tag, wenn sie geöffnet wird von Menschen auf der ganzen Welt, egal aus welcher Kultur, egal welche Sprache sie sprechen, jeden Tag, wenn sie geöffnet wird, spricht Gott. Wir sind ja gerade in den Bibelstunden, in den Thessalonicher Briefen und in 2. Thessalonicher 2, da schreibt Paulus einmal Folgendes. Er sagt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Könnten auch fast sagen, nicht als Märchenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das ist viele hundert Jahre her, schon zur Zeit, als Petrus das aufgeschrieben hat, war es viele hundert Jahre her, da hat irgendjemand, wir wissen nicht, wer es war, Psalm 95 geschrieben. Dann sind hunderte von Jahren ins Land gegangen und dann hat der Schreiber des Hebräerbriefs diesen Psalm zitiert im dritten Kapitel seines Briefes. Wir haben das eben in der Gesetzeslesung gelesen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es ist total spannend, wie der Schreiber des Hebräerbriefs Psalm 95 zitiert. Er könnte ja jetzt sagen, vor vielen hundert Jahren, da hat mal jemand sehr weise gesagt und ich zitiere den jetzt, weil das war wirklich schlau. Es wäre nicht falsch, wenn er es so machen würde. Aber hört mal, was er macht. Hebräer 3, Vers 7. Er sagt, darum, wie der Heilige Geist spricht. Doppelpunkt. Und dann kommt das Zitat aus Psalm 95. Darum, wie der Heilige Geist spricht. An diesem kurzen Satz sind gleich zwei Dinge absolut erstaunlich. Erstens, der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt diesen Psalm dem Heiligen Geist zu. Wir wissen nicht, welcher menschliche Autor diesen Psalm geschrieben hat, aber was wir wissen ist, er wurde vom Heiligen Geist ausgehaucht. Oder wie Petrus es hier schreibt, der Autor dieses Psalms war getrieben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist spricht in diesem Psalm. Aber vielleicht noch spannender ist die zweite Sache. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt nämlich nicht, wie der Heilige Geist sprach, sondern er sagt, wie der Heilige Geist spricht. Da könnte man sagen, Moment, der Psalm ist doch schon hunderte von Jahren alt gewesen. Ja, aber durch dieses Jahrhunderte alte Wort spricht der Heilige Geist noch genauso, wie er das gemacht hat, als es aufgeschrieben wurde. Und das tut er heute noch ganz genauso. Wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du die Bibel liest, wenn du die Bibel hörst, Gott redet jetzt. Gott redet heute. Was bedeutet das praktisch, dass Gott heute in seinem Wort zu dir und mir spricht? Ich möchte es heute am Schluss dieser Predigt auf ganz einfache, grundlegende und kurze Anwendungen bringen, die aus dem folgen, was wir hier über Gottes Wort lernen. Gehorche diesem Wort und vertraue diesem Wort. Gehorche diesem Wort. In der Bibel finden wir viele Maßstäbe, Gebote, Prinzipien für unser Leben. Aber ist dir eigentlich wirklich klar, dass wenn du so ein Gebot liest, dann ist es genauso, wie wenn du eine Stimme aus dem Himmel von Gott hören würdest, der zu dir sagt, mach das so oder eben lass das bleiben. Ich habe eben diese Stelle aus Hebräer 3 erwähnt, wo Psalm 95 zitiert wird, die wir heute als Gesetzeslesung gelesen haben. Und da heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht. Und dann fängt das Zitat an aus dem Psalm. Und das hat es in sich. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute. Ja, also nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute. Gottes Wort verlangt von dir Gehorsam, weil eben Gott in seinem Wort spricht. Weil es keinen Unterschied macht, ob Gott vom Himmel her hörbar zu dir spricht oder ob du das gleich in seinem Wort liest oder aus seinem Wort hörst. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort ist ungehorsam gegenüber Gott selbst. Ich glaube, viele Christen heute, und vielleicht neigen auch wir manchmal dazu, behandeln die Bibel eher wie so eine Quelle der Inspiration. Ja, da sind super Kalendersprüche drin, so zum Wohlfühlen. Das, was mir passt, das nehme ich und zitiere es gerne. Ja, und das andere? Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn du jemanden heiraten würdest mit dem festen Plan, ich heirate am anderen nur die Seiten, die mir gefallen. Ja, das wäre komplett absurd. Aber genauso absurd ist es, wenn ich nur das aus der Bibel ernst nehme und nur dem gehorche, was mir auch gefällt und in den Kram passt. Ja, die Bibel ist ein Gesamtpaket. Und deswegen gehorche der gesamten Bibel. Meine zweite Anwendung ist, vertraue diesem Wort. Du kannst dich auf das verlassen, was hier drin steht. Ja, diese Welt um dich herum kann dir keinen Halt bieten. Da gibt es Sünde, die dir das Leben schwer macht. Da gibt es Leid, was dich übermannt. Zukunftsängste vielleicht, die dich fertig machen. Eine Krankheit oder das Alter, was dir das Leben einfach zunehmend schwer macht. Und dann natürlich der Tod, ja, der wie so ein Damoklesschwert über dem Leben von jedem einzelnen Menschen schwebt. Man versucht, diese Welt Menschen zu trösten. Sie ruft uns Dinge zu, aber die bewegen sich immer auf dem Level von, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist Unsinn. Das ist hoffnungslos. Das ist auch trostlos. Aber weil dieses Buch Gottes Wort ist, und nur weil es Wort Gottes ist, kannst du dich wirklich darauf verlassen. Und das gilt gerade dann in Situationen, wo du die Dunkelheit dieser Welt vielleicht ganz besonders spürst. Im Vers vor unserem Abschnitt, also in Vers 19, bezeichnet Petrus ja explizit diese Welt als einen dunklen Ort. Der ist da ganz realistisch. Aber dieses Wort ist ein Licht an diesem dunklen Ort. Und damit dieses Wort ein Licht sein kann, damit ein Kontrast besteht zwischen dieser Welt und diesem leuchtenden Wort, kann dieses Wort nicht einfach ein Produkt dieser Welt sein, sondern es muss übernatürlich sein. Es muss Gottes Wort sein. Und deswegen erklärt Petrus in unseren beiden Versen heute, warum es Gottes Wort ist und warum es deswegen absolut wahr ist. Wie wir es eben gesungen haben, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll denn dann der Glaube ruhen? Du kannst dich darauf verlassen. Du kannst dich darauf verlassen, wenn dieses Wort von Dingen in der Vergangenheit spricht. Ja, Jesus ist wirklich gestorben und auferstanden. Das ist historische Tatsache. Und deswegen hat er wirklich für jede einzelne deiner Sünden bezahlt. Du kannst dich darauf verlassen, wenn dieses Buch davon spricht, was jetzt gerade passiert, also in der Gegenwart. Jesus steht jetzt vor seinem Vater in dieser Sekunde und tritt für dich ein. Und während du hier auf der Erde bist, kann kein einziges Haar von deinem Kopf fallen, ohne dass er es nicht will oder unter Kontrolle hätte. Und weil dieses Buch Gottes Wort ist, ist es auch absolut wahr, wenn es über die Zukunft spricht und du kannst dich darauf verlassen. Die Dunkelheit dieser Welt wird eben nicht ewig dauern. Dein Leid und deine Sünde, die werden ein Ende haben. Nach deinem Tod wirst du ewig leben, wenn du an Jesus Christus glaubst. Ohne Tränen, ohne Leid, ohne Sorgen, ohne Sünde. Ja, Krankheit und Tod werden in diesem Moment in der Luft zerrissen werden. Wenn der Tag anbricht, der Morgenstern aufgeht in deinem Herzen, wie Petrus es hier in Vers 19 sagt. Darauf kannst du dich verlassen, weil dieses Wort wahr ist. Dein Wort ist die Wahrheit. So hat Jesus es kurz und bündig gebetet, kurz vor seinem Tod. Wir lesen das in Johannes Kapitel 17. Und auf der anderen Seite stehen Geschichten wie Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das sind nette Geschichten. Und es gibt viele nette Geschichten in dieser Welt. Aber es gibt eben nur ein Buch, auf das du dich verlassen kannst. Auf das du dich verlassen kannst, weil Gott es sich ausgedacht hat, weil Gottes Geist es ausgehaucht hat und weil Gottes Diener es waren, die es aufgeschrieben haben. Und von all diesen Dienern, die es aufgeschrieben haben, war der allererste Mose. Und als Mose dann hingegangen ist vor vielen, vielen hundert Jahren und den ersten Teil dieses Buches dem Volk Israel vorgestellt hat, sie waren gerade in der Wüste, kurz davor, ins verheißene Land einzuziehen, hat Mose zu ihnen gesagt, gehorcht diesem Wort. Verlasst euch auf dieses Wort, schärft es euren Kindern ein. Und dann fügt er auch eine Begründung hinzu. 5. Mose 32, Vers 47 lesen wir, denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und deswegen lohnt es sich, für die Botschaft dieses Buches zu leben. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, dieses Buch enthält auch alles, damit du einmal getröstet sterben kannst. Amen.